Herzlich willkommen zum Mensch und Technik Podcast. Dieser Podcast ist für alle, die Technologie entwickeln, vertreiben oder nutzen. Für alle, die immer mal wieder das Gefühl haben, dass Technologie sie überrumpelt oder beherrscht. Für alle, die verstehen wollen, was Technologie mit uns macht und wie wir unser Leben zurückbekommen. Dieser Podcast ist für die, die Technologie sexy machen wollen. All die Produktentwickler, Designer, UX-UI-Profis, Produktmanager, CTOs, CEOs und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Röskar, von meinen Freunden auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Hallo, hallo, hallo und willkommen zur heutigen Folge des Mensch-Technik-Podcasts. Diejenigen, die mich besser kennen, diejenigen, die hier regelmäßig zuhören, werden feststellen, mit der Stimme, das ist ja alles nicht so ganz gut. Ich befinde mich so in der Endphase einer gemeinen kleinen Erkältung, die ich habe. Und wenn es heute mal ein bisschen mehr raspelt oder hustet oder räuspert, bitte ich vorab schon mal um Entschuldigung dafür, dass also das Ganze nicht so richtig super rein ist. Aber es ist mir wichtig, den 2-Wochen-Rhythmus einzuhalten und euch mit meinen Gedanken, meinem Wissen, meinen Ideen konstant zu versorgen. Von daher, wie angekündigt, für den heutigen Tag eine weitere Folge des Mensch-Technik-Podcast. Und soll heute in dieser Episode um das H in HMI gehen. HMI, Human-Machine-Interface, Mensch-Maschine-Schnittstelle. Und das H steht für Human, also um den Menschen soll es heute gehen. Und einer meiner Claims ist ja, wir müssen alles über den Menschen wissen, um Technologie zu gestalten, nicht umgekehrt. Wir müssen alles über den Menschen wissen, um Technologie zu gestalten, nicht umgekehrt. Und ich stelle mal wieder fest, in meiner beruflichen Praxis, ob jetzt als Unternehmer oder vorher auch als Festangestellter, es geht eigentlich immer sehr, sehr schnell darum, welche Technologien wie eingesetzt werden und was man da machen kann. Und dann irgendwann, ach, wir haben ja auch noch einen Nutzer oder eine Nutzerin und da müssen wir ja was dran machen und da müssen wir mal drauf gucken. Und ja, da ist doch noch so jemand, der so ein bisschen Usability betreibt. Diejenige oder denjenigen können wir da entsprechend mit reinholen. Das ist nicht der Weg, den wir gehen sollen, sondern mit einem tiefgreifenden Wissen darüber, wie der Mensch funktioniert, wie wir als Menschen gestrickt sind, wie wir interagieren, wie wir miteinander umgehen, was unsere Träume, unsere Wünsche sind, was unsere Ideen sind, was unsere tiefstliegenden Bedürfnisse sind, damit zu beginnen und dann zu sagen, okay, auf dieser Basis gestalten wir unsere technologische Lösung. Ob es jetzt ein Auto ist, ein Infotainment-System oder ob es eine Smartphone-App ist oder ob es eine Smart-Home-Steuerung ist, ein Medizingerät, ein Flugzeug-Cockpit, ein Leitstand in einem Kraftwerk, ist im Prinzip zweitrangig, die Philosophie, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, gilt für alle diese Applikationen. Und das Thema nimmt in meinen Vorlesungen auch relativ viel Raum. Ich werde von meinen Studenten und Studentinnen immer wieder gefragt, ja, sag mal, warum redest du eigentlich die ganze Zeit hier so über Anthropologie und Geschichte der Menschheit und die evolutionäre Entwicklung? Ja, genau aus dem Grund heraus, weil das H in HMI, das Human, verstanden werden muss, um eine Lösung zu finden. Und da geht es nicht nur um die klassische Kognitionspsychologie, geht es auch, also die Informationsaufnahme, Informationsverarbeitung des Menschen, sondern worum es mir geht, ist der Mensch als Phänomen. Also nicht nur biologisch betrachtet, sondern gesellschaftlich, als Wesen. Und auch zum Teil als spirituelles Wesen. Für mich ist eine der Grundlagen, eine der Schultern, auf denen ich stehe, ja, gibt ja diesen Spruch, wir stehen alle auf Schultern von Giganten und einer dieser Giganten, auf dessen Schultern ich stehe, ist Yuval Noah Harari. Für mich einer der größten Denker unserer Zeit, definitiv, wenn nicht sogar aller Zeiten. Ich stimme wahrlich nicht in allen Punkten mit ihm überein, auch in seiner Konsequenz, die er manchmal an den Tag legt, und auch seiner dystopischen Einstellung kann ich ihm nicht immer komplett folgen. Aber definitiv, seine Gedanken, seine Schlussfolgerungen sind unglaublich klar. Sie bestechen durch ihre Klarheit und sie bestechen durch ihre Konsequenz. Und in der heutigen Folge des Das Mensch-Technik-Podcast möchte ich gerne auf drei Bücher von Harari eingehen, die so in den letzten 10 Jahren erschienen sind. Einmal Sapiens, eine kurze Geschichte der Menschheit. Homo Deus, eine Geschichte von morgen. Und dieser Titel zeigt auch schon, beinhaltet in diesem einen Satz schon einen Teil dessen, was für mich Harari halt eben zu einem einzigartigen Denker, einem einzigartigen Wissenschaftler, einem einzigartigen Philosophen macht. Er ist Historiker. Und mit den Mitteln der Geschichtsforschung schaut er auf morgen. Und was er immer wieder macht, ist so die Konstanten in der Menschheit aus der Geschichte herauszunehmen, herauszukristallisieren und in die Zukunft weiterzuleiten. Also Homo Deus, eine Geschichte von morgen, wäre das zweite Buch, und das dritte Buch, 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert. Die drei möchte ich mal kurz vorstellen und anschließend noch ein paar Gedanken dazu, was heißt denn das eigentlich jetzt für die Mensch-Technik-Interaktion, für die Gestaltung, für die HMI-Entwicklung. Okay, fangen wir an mit ein bisschen Hintergrund über Harari. Yuval Noah Harari, geboren 1976 in Kiryat Atta, also liegt in Israel, promoviert 2002 an der Universität von Oxford und ist derzeit hauptberuflich Professor am Historischen Institut der Hebräischen Universität in Jerusalem. Das ist, ich würde mal fast behaupten, sein Brot- und Butterjob. Ansonsten ist er halt Buchautor, er ist Speaker, er ist Denker, er ist Veränderer dieser Welt. Im Prinzip ja eine ganz klassische Form des Influencertums, was er da betreibt. Er konzentriert sich auf makrohistorische Fragen, die Beziehung zwischen Geschichte und Biologie, Unterschiede zwischen Mensch und anderen Tieren und vor allem, und das macht es für mich so spannend, die ethischen Herausforderungen, die die Wissenschaft und die Technologie im 21. Jahrhundert mit sich bringen. Und sein letztes Buch, Nexus, beschäftigt sich mit dem Thema Information und Technologie. Ich habe es hier bewusst rausgelassen aus dieser Podcast-Episode. Erstens habe ich es noch nicht gelesen. Ich werde jetzt nicht über ein Buch reden, was ich nicht gelesen habe, nicht komplett vollständig gelesen habe. Und es ist mit Sicherheit, es ist so, dass das so schwer ist und so konsequent ist. Das ist eine Extra-Folge zum Thema KI und Harari wert. Von daher Nexus, das neue Buch, ist nicht dabei, sondern es sind drei ältere, die ich heute im Fokus habe. Zusammen mit seinem Ehemann Itzhak Yahav hat Harari 2019 Sapientship, ein Sozialunternehmen, sagt man im Deutschen, Sozialunternehmen, Social Business, gegründet, das Projekte in den Bereichen Bildung, Storytelling initiiert. Hauptziel ist es, die öffentliche Diskussion und die wichtigsten globalen Herausforderungen unserer Zeit anzudenken, da die Diskussionen zu lenken und einen Fokus drauf zu legen. Also, was ich schon gesagt habe, eigentlich was so ein Influencer ist, nur dass es halt nicht um Lippenstifte oder irgendwelche Fastfood-Themen geht, sondern halt um die zentralen Themen unserer Zeit. Die Arbeit von Harari, seine Bücher bieten tiefgehende Einblicke in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Menschheit. Und das ist das, was für mich diese stringente Linienziehung aus der Vergangenheit in die Zukunft hinein, dass das spannend ist. Und was halt dann auch die kritischen Diskussionen hervorruft, weil er eben ein sehr, sehr konsequenter Mensch ist und auch sehr unangenehme Wahrheiten ausspricht. Und ob das nun Wahrheiten sind, die auch in die Zukunft reinreichen, ist der Diskussionspunkt. Es darf, muss und soll man diskutieren. Aber er leistet da einen ganz essentiellen Beitrag. Das erste Buch, Sapiens, eine kurze Geschichte der Menschheit. Es ist ein umfassender Überblick, über die Entwicklung des Homo sapiens von den frühen Anfängen, also Zeiten, wir reden von Zeiten so um die 70.000 Jahre, bis in die moderne Zeit hinein. Ja, und Harari unterteilt die Menschheitsgeschichte in vier maßgebliche Revolutionen, die er da hat. Das ist die kognitive Revolution, die landwirtschaftliche Revolution, die Vereinigung der Menschheit und die wissenschaftliche Revolution. Also die vier Revolutionen, postuliert er dort. Fangen wir an mit der kognitiven Revolution. Vor ungefähr eben diesen 70.000 Jahren der Werdung des Homo sapiens, der Realisierung oder der, ja, dass der Homo sapiens auf der Bühne der Weltgeschichte auftritt, 70.000 Jahre her. Das hat mit der Entwicklung einzigartiger kognitiver Fähigkeiten zu tun. Insbesondere die Fähigkeit, komplexe Sprache zu nutzen und abstrakte Konzepte zu denken. Mit der Nutzung der komplexen Sprache wurde komplexe Kommunikation möglich. Tiere können auch untereinander kommunizieren. Ja? Wenn dann die Affenhorde sitzt und dann kommt der Tiger aus dem Wald, dann kann einer sagen, ey Leute, alle ab auf die Bäume, der Tiger kommt. Oder Walgesänge sind vermutlich auch eine Form der Kommunikation. Bienen können durch Richtung und Frequenz ihrer Flügelschläge ihren Mitbewohner in den Bienenbauten, ihren Mitarbeiterinnen mitteilen, wo jetzt die nächsten schönen süffigen Wiesen sind. Das ist möglich, aber komplexe Kommunikation und insbesondere die Schaffung von Mythen, von Religion, von abstrakten Konstrukten und damit dann auch von sozialen Strukturen, von großen Gemeinschaften, das kann nur der Mensch. Und diese Fähigkeit ist in evolutionären Rahmen relativ kurzen Zeiträumen aufgetreten und hat eben Gruppen von Menschen zusammenschweißen können, noch flexibel miteinander verbunden durch imaginäre Realitäten. Zum Beispiel Geld, ja, ist so eine imaginäre Realität. Klar habe ich jetzt hier vielleicht eine Kreditkarte liegen oder ich habe einen 50-Euro-Schein hier liegen, ein Geldstück hier liegen. Ja, dann ist natürlich nicht imaginär, das sind physische Objekte, die halt das Geld repräsentieren. Aber wie sehr Geld auf Vertrauen berufen eigentlich eher eine imaginäre Sache ist, merkt man, wenn man plötzlich mit einem 500-Euro-Schein irgendwo bezahlen möchte. Und jeder sagt, nee, den nehme ich nicht. Größer als 50 Euro akzeptiere ich nicht. Dann hat man zwar theoretisch 500 Euro Wert in der Hosentasche, die aber komplett wertlos sind, weil da das Vertrauen fehlt, dass das ein echter Schein ist und dass man den auch wieder los wird und dass der den wirklichen echten Gegenwert entsprechend hat. Und genau diese imaginären Realitäten haben es den Menschen ermöglicht, andere Spezies zu dominieren und sich über den gesamten Planeten am Ende auszubreiten. Es gibt ganz wenige ökologische Nischen, in denen der Mensch nicht überleben kann auf unserer Erde. Die allermeisten auf dem Land sind, da können wir uns so anpassen durch Kleidung, durch Häuser, durch Klimaanlagen, dass wir halt da in der Lage sind, auch zu überleben. Gut, also die erste Revolution, die kognitive Revolution. Die zweite Revolution ist die landwirtschaftliche Revolution. Vor ungefähr 12.000 Jahren begann der Mensch, Pflanzen und Tiere zu domestizieren. Man hat also festgestellt, wenn ich mir meine Pflanzen anpflanze, ja, dann habe ich deutlich höhere Erträge. Also wenn ich jetzt einfach nur die Samen von Gräsern im Wald oder auf Wiesen ernte, habe ich im Feld deutlich höhere Erträge. Bei Tieren ist es ähnlich. Bevor ich jetzt jedes Tier einzeln jage und töte und esse, stelle ich mir noch ein Pärchen hin und lass die sich vermehren und dann kann ich da entsprechend aus der Herde immer Tiere entnehmen und essen. Aber ich habe eine deutlich sicherere, stabilere und vor allem auch höhere Kalorienzufuhr, um mein Gehirn und meinen Körper mit Energie zu versorgen. Ja, dann wurden sesshafte Gemeinschaften geführt und das Ganze führte dann zu Bevölkerungswachstum und auch zu technologischem Fortschritt, aber eben auch zu Themen, denen wir heute noch zu kämpfen haben, soziale Ungleichheiten, Krankheiten. Ja, also nomadisch lebende Menschen sind deutlich weniger krank als Menschen, die in Häusern wohnen und die nicht nomadisch leben. Und teilweise sind auch die Arbeitsbedingungen deutlich härter. Also ein Freund von mir sagte mal, na, die Zeit von vor 70.000 Jahren bis von vor 12.000 Jahren, das war die schönste der Menschheit. Wir konnten schon so reden, handeln und denken, was heute tun und können. Aber wir mussten noch nicht so buckeln, sondern halt eben so 2-3 Stunden pro Tag in das Sammeln und Jagen von Kalorien investieren. Und den Rest der Zeit konnten wir in so schön überschaubaren Gruppen von 5 bis vielleicht 15, 20 Leuten abhängen und unseren Spaß haben. Ja, also das ist, Harari bringt es auf den Punkt, indem er sagt, dass die landwirtschaftliche Revolution der größte Betrug der Geschichte ist. Weil das Leben des Einzelnen sich nicht unbedingt verbesserte, sondern eher verschlechterte. Die dritte Revolution nach der kognitiven und der landwirtschaftlichen Revolution war die Vereinigung der Menschheit. Ja, es gab Imperien, Religionen, Handelssysteme in verschiedenen Kulturen und es wurde dann entsprechend über Straßen, über Wege, die gebaut worden sind, verbanden die sich. Geld ist da ein entscheidender Punkt, universelles Tauschmittel. Ja, in früheren Kulturen könnte man dann sagen, okay, ich habe jetzt hier einen Sack Korn, da hätte ich jetzt gerne 2 Fische für. Und wenn jetzt aber der Fischer gar keinen Korn brauchte, hat er die 2 Fische nicht rausgerückt. Ja, und mit Geld wurde halt ein abstraktes, universelles Tauschmittel geschaffen. Und damit wurde dann der Handel deutlich flexibler und einfacher. Religionen, das Glaubenssystem, die politischen Strukturen, um große vereinte Gesellschaften zu bilden, um die auch zu managen, um sie entsprechend ja überhaupt zu ermöglichen. Und das führt dann entsprechend zu einer Globalisierung und, was wir im Moment auch relativ stark sehen, einer kulturellen Homogenisierung. Und dann kam die wissenschaftliche Revolution, das ist die vierte Revolution, von der Harari spricht. Vor ungefähr 500 Jahren hat die Revolution mit einem beispiellosen Wachstum an Wissen und Technologie geführt. Es war im Endeffekt die Aufklärung, in der dann halt die göttliche Komponente aus der Wissenschaft herausgenommen wurde und alles auf physikalische Ursachen und Wirkungen zurückgeführt wurde. Ja, und das hat dann halt eben auch zur Herausbildung von Technologie geführt. Relativ kurz nach der Aufklärung kam dann auch schon das Zeitalter der Dampfmaschine, weil halt eben so physikalische Vorgänge plötzlich berechenbar wurden. Die Mathematik spielte dann eine entsprechende Rolle und wurde auch angewendet. Also das sind alles so Themen, die wissenschaftliche Revolution hervorgeführt hat. Und diese Entwicklung, die wissenschaftliche und auch die technologische Revolution verändern unsere Gesellschaften grundlegend und stellen damit dann am Ende auch die traditionellen Glaubenssysteme in Frage. Und genau das ist ja auch der Kern dessen, wo ich unterwegs bin, das Thema Mensch und Technologie, das Thema Zusammenarbeit, Kooperation, Kontrolle von Technologie durch den Menschen, nochmal entsprechend getriggert jetzt durch das Thema künstliche Intelligenz. Also dort haben wir eine ganze Reihe von Themen, die dort sehr spannend sind und halt zu essentiellen Veränderungen geführt haben und in Zukunft noch zu weiteren, deutlicheren Veränderungen führen werden. Zentrales Thema in Hararis Werk ist die Fähigkeit des Menschen, an gemeinsame Fiktionen zu glauben. Ja, das ist das, worauf der Sapiens beruht, sagt, okay, wir können in großen, flexiblen Gemeinschaften zusammenarbeiten, weil wir an Religion gemeinsam glauben, weil wir an das Konstrukt einer Nation gemeinsam glauben, weil wir gemeinsam an ein Geldsystem glauben. Und das sind Konstrukte, die nur in menschlichen Vorstellungen existieren, aber reale Auswirkungen auf die Welt haben. Also wir stellen uns etwas vor, dass Geld einen Wert hat und das hat eine entscheidende Auswirkungen darauf, wie die Welt gestaltet ist und funktioniert. Und Harari geht dann so weit, dass der Kapitalismus die erfolgreichste aller Religionen ist. Kann man so sehen. Dem kann ich mich weitgehend anschließen. Das ist also Thiel. Und am Ende von Sapiens, einer kurzen Geschichte der Menschheit, wirft Harari einen Blick in die Zukunft und spekuliert über die Möglichkeiten, wie der Homo sapiens durch technologische Fortschritte wie Gentechnik, KI seine eigene Evolution beeinflussen könnte. Da sind wir heute schon kurz davor, das tun zu können. Und seine provokative These, ist, dass die Menschheit, die einst Götter erschuf, nun bald selbst dabei ist, gottähnliche Fähigkeiten zu erlangen. Na, es ist ein Thema, dem kann ich zu 100% folgen. Darauf direkt anschließend ist dann das nächste Buch, was als Fortsetzung von Sapiens gewertet wird, nämlich Homo Deus, eine Geschichte von morgen. Ja, nachdem er die Vergangenheit analysiert hat und in dem ersten Buch so ein bisschen in die Zukunft geschaut hat, geht es jetzt um die Geschichte von morgen. Zukunftsszenarien werden dort diskutiert, 21. Jahrhundert. Und zentrale Thesen, 5 Stück hat er aufgestellt, 4 Stück hat er aufgestellt. Zentrale Thesen, die neuen Ziele der Menschheit. Nachdem die grundlegenden Probleme wie Hunger, Seuchen, Krieg weitgehend unter Kontrolle gebracht werden, kann man jetzt wieder ein kleines Fragezeichen dran machen. Bei Hunger sehe ich es so, dass kein Mensch hungern müsste bei dem Lebensmittelüberfluss, den wir haben. Es ist eine Frage der ungleichen Verteilung. Und diese wiederum ist Mensch gewollt. Die Seuche Corona haben wir einigermaßen in den Griff bekommen. Die ist durch, da werden unter Umständen weitere kommen. Thema Krieg ist leider wieder auf der Agenda, war aber zu dem Zeitpunkt, wo er das Buch geschrieben hat, das war so schätzungsweise 18, 19, 20 rum, nicht so relevant. Aber wir leben immer noch in den friedlichsten Zeiten der Menschheit jemals und von daher kann man dieser These weitgehend auch heute noch folgen. Und nachdem wir jetzt also Hunger, Seuchen und Krieg im Griff haben, möchte der Mensch unsterblich werden, dauerhaftes Glück erleben und gottähnliche Fähigkeiten erfahren. Ich habe neulich gerade wieder von einem Menschen gelesen, der jedes Jahr 2 Millionen Euro oder Dollar oder Pfund in seine eigene Langlebigkeit, Longevity, reinsteckt. Harari bezeichnet diese Bestrebung nach Unsterblichkeit, dauerhaftem Glück und gottähnlichen Fähigkeiten als den Übergang vom Homo sapiens zum Homo Deus. Also deswegen auch dieser Buchtitel. Die zweite These, zweite zentrale These in Homo Deus ist der Aufstieg des Dataismus. Es gibt eine neue Weltanschauung, die er eben Dataismus nennt. Und in dieser dominieren Daten und Algorithmen alle Lebensbereiche. Und das ist ein Thema, was durch das Aufkommen, oder nicht das Aufkommen, sondern durch das Bewusstwerden von KI, erst nie getriggert durch die ganzen Large Language Models und generativen KIs und auch die leichte Zugänglichkeit, die ChatGPT zum Beispiel uns hier offeriert, eine ganz stark in der Diskussion ist. Ja, und damit werden dann auch, und es ist eine dauerhafte Diskussion, die wir führen und auch führen sollten, die traditionellen humanistischen Werte und Überzeugungen herausgefordert. Und die Entwicklung kann im Worst Case dazu führen, dass nicht mehr menschliche Erfahrungen und Entscheidungen gefällt werden, sondern dass nicht bewusste, hochintelligente Algorithmen Entscheidungen fällen und auch dann unter Umständen unsere Entscheidungsfindung, unsere Erfahrungsfindung ersetzt werden. Dritte These in Homo Deus ist die Zukunft der Arbeit und Gesellschaft. Mit dem Fortschritt in Bereichen wie KI und Biotechnologie könnten viele traditionelle Arbeitsplätze obsolet werden. Die Diskussion, die immer geführt wird, wenn technologische Innovationen kommen, oh, das wird uns aber alle arbeitslos machen, ist bis jetzt nicht passiert, ist durch die Roboter in den Industriehallen nicht passiert, ist durch die Einführung des Computers und des Smartphones nicht passiert. Und ich bin einfach mal so optimistisch und sage, auch durch die Einführung von KI wird das so in dem Maße, wie es in vielen Dystopien dargestellt wird, nicht kommen. Es wird aber erhebliche Veränderungen geben. Es wird erdrutschartige Veränderungen geben, wenn traditionelle Arbeitsplätze obsolet werden und Menschen dann halt eben statt Finanzanalytiker zu sein oder Mathematiker sind, plötzlich eben KI-Programmierer werden oder KI-Nutzer werden und entsprechend dort Entscheidungen steuern. Ja, und Harari sieht das etwas weniger optimistisch als ich. Er warnt vor der Entstehung einer nutzlosen Klasse von Menschen, die dann eben durch Maschinen ersetzt wird und die dann am Ende keine wirtschaftliche Rolle mehr spielt. Wir haben solche Menschen heute schon in unseren Gesellschaften und die Diskussion darüber, wie die Gesellschaft damit umgeht, ist eine, die auch politische Richtungen definiert. Ja, sagen wir, alle kriegen ein bedingungsloses Grundeinkommen. Wir sorgen dafür, dass es jedem auf einem gewissen Standard gut geht. Oder sagen wir, nö, wir sorgen nur dafür, dass keiner auf der Straße sitzt und verhungert. Aber für alles andere sind die Leute selber zuständig. Ja, und da ist eben immer die große Frage, wie geht man damit um? Und Harari sieht es etwas negativer, als ich das sehe. Man geht davon aus, dass wir mit der Einführung von gerade KI zu erheblichen sozialen und politischen Umwälzungen kommen werden. Und als viertes steht die ethischen und die existenziellen Fragen. Die Fähigkeit, das menschliche Leben durch Technologie zu verlängern, zu verbessern, wirft grundlegende ethische Fragen auf. Harari diskutiert die möglichen Konsequenzen, wenn Menschen beginnen, ihre eigene Evolution zu steuern und welche Auswirkungen dies auf unsere Identität, auf unsere Gesellschaft haben könnte. Allein schon die Frage, ist es denn überhaupt aus einem gesellschaftlichen Standpunkt heraus erstrebenswert, dass eine essentielle Zahl von Menschen deutlich über 100 Jahre alt wird. Ja, weil die Menschen, die dann halt eben deutlich über 100 Jahre alt sind, die werden dann nicht mehr unbedingt arbeiten, die werden sich auch nicht mehr fortpflanzen, aber sie werden halt eben Ressourcen einnehmen, Wohnungen, Straßen, Sitzplätze in Bussen und da ist einfach die Frage, wie gehen wir entsprechend damit um. Und da geht es noch nicht mal um Überbevölkerung, das sehe ich gar nicht so sehr als kritisches Thema, sondern geht es wirklich darum, wie werden die immer knapper werdenden Ressourcen unserer Welt aufgeteilt zwischen Alten und Jungen. Harari kombiniert, wie in vielen seiner Bücher, historische Analysen und futuristische Spekulationen. Und was ich so faszinierend finde, er regt dazu an, die Rolle der Menschheit, des Menschen und des Menschseins in einer sich rapide verändernden Welt neu zu überdenken. Drittes Buch, 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert. In diesem Buch analysiert Harari die drängendsten Herausforderungen und Fragen unserer Gegenwart und der nahen Zukunft. Also es geht ums 21. Jahrhundert, was ja jetzt auch schon zu einem Viertel durch ist. Ja, und es gibt halt fünf Hauptteile, fünf Thesen, fünf zentrale Thesen und verteilt dann entsprechend die 21 Kapitel in diese fünf Thesen, fünf Hauptteile unter, sodass es eben ja diese 21 gibt. Also die 21 fürs 21. Jahrhundert kommt mir so vor, als ob er da ein bisschen Zahlenmystik betrieben hat, aber belassen wir es dabei. Gehen wir mal durch die fünf Hauptthemen durch. Technologische Herausforderungen. Harari diskutiert die Auswirkungen von KI und Biotechnologie auf Arbeitsmarktfreiheit und Gleichheit, ähnlich wie er das auch schon in Homo Deus gemacht hat. Er warnt davor, dass die Verschmelzung von Computertechnologien und Biotechnologien zu einem optimierten Menschen führt und am Ende in letzter Konsequenz viele Menschen in Armut drängen wird und Freiheit und Gleichheit untergraben könnte, weil es mit Sicherheit Menschen gibt, die sich dann das nicht leisten können oder wollen, die werden aussortiert und diejenigen, die sich die Verschmelzung mit Technologie ihres eigenen Körpers, ihres eigenen Verstandes, ihres Geistes mit Technologie haben wollen, ja, die verschaffen sich dann und sich auch leisten können, die werden dann entsprechend deutliche Vorteile haben bei der Ressourcenverteilung auf dem Arbeitsmarkt, beim Geld verdienen und ausgeben und so weiter und so fort. Harari sieht politische Herausforderungen, ja, Nationalismus, extreme Religionen, religiöser Extremismus, auch Migration sind Themen, die er sehr, sehr kritisch sieht und da kann ich ihm zu 100% folgen. Es gibt für diese Themen keine nationalen Lösungen. Für die globalen Probleme müssen global gelöst werden. Das unterscheidet die sogenannten verdammten liberalen Eliten nach Carlo Strenger, von denen weit rechts außen stehen. Die Populisten, die alles national lösen wollen. Er plädiert für globale Kooperation. Da kann ich 100% mitgehen, damit wir diese Herausforderungen wie Klimaveränderungen, wie religiösen Extremismus und vor allem auch Migration effektiv zu bekämpfen. Nicht, dass wir das heute tun. Ja, wir haben schon, wir sehen es global, wir tun es aber nicht wirklich effektiv. Aber Nationalismus kann, und da gehe ich mit Harari Hand in Hand, nicht die Lösung sein. Er redet über Verzweiflung und Hoffnung. Es geht um Phänomene wie Terrorismus, Krieg. Und er fordert immer wieder dazu auf, diese Bedrohung in Relation zu setzen. Ich habe es vorhin schon gesagt, wir leben in den sichersten und kriegfreisten und friedlichsten Zeiten der Menschheit jemals. Ja, und sein Argument ist auch, dass Terroristen Angst und Schrecken verbreiten, aber nicht die Macht haben, ganze Gesellschaften zu zerstören. Das ist was, was wir uns mal wieder bewusst machen müssen. Dass in vielen Punkten das natürlich alles grauenvoll ist und fürchterlich ist. Wenn wir aber ein bisschen aufpassen und die Gegenbewegung genau im Auge haben und einzäunen, dass man dann damit nicht ganze Gesellschaften zerstören kann. In dem Bereich Wahrheiten untersucht Harari die Rolle von Fake News und die Krise des Postfaktischen, wie er das nennt. Sehr, sehr spannendes Thema, sehr, sehr aktuelles Thema. Wir erleben es jeden Tag, wie der alte neue amerikanische Präsident mit Fehlinformationen, Fake News, alternativen Wahrheiten, Realitäten schafft, die abstrus sind und die schlicht und ergreifend nicht stimmen. Ja, also nach dem Flugzeugunglück in Washington, D.C. hat er behauptet, dass die amerikanische Flugsicherung geistig behinderte Menschen, psychisch labile Menschen, körperlich behinderte Menschen einstellt. Und sorry, ich habe mich im Bereich Human Factors damit auseinandergesetzt. Die Selektion von Piloten, von Air-Controllern, Air-Traffic-Controllern, also Fluglotsen, das ist einer der härtesten Selektionsprozesse, die wir in unserer Berufswelt kennen. Und da kommt keiner hinter ein Schaltpult, der nicht 100% dafür geeignet ist. Das zum Thema Wahrheit. Fünftes Thema bei Harari ist das Thema Resilienz. Er reflektiert über Bildung, Sinnsuche, Meditation. Und er schlägt vor, und da gehe ich auch mit ihm Hand in Hand, die Bildung im 21. Jahrhundert soll weniger auf die Vermittlung von Fakten gehen, sondern mehr kritisches Denken fördern, emotionale Intelligenz entwickeln, auch Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entwickeln. Das sind Themen, die er da ganz stark in den Vordergrund schiebt. In seinem Werk analysiert Harari die aktuellen Herausforderungen, schon gesagt, die dadurch technologische Fortschritte entstehen. Wir werden Revolutionen auf dem Arbeitsmarkt sehen. Da gehe ich davon aus, dass es halt Umwälzungen sind, die neue Qualifikationen erfordern, alte Qualifikationen obsolet machen. Das hatten wir schon immer. Ein ganz konkretes Beispiel. Die Einführung des Automobils hat dazu geführt, dass Kutscher, die Pferdekutschen, nicht mehr gebraucht werden. Ja, das ist halt von einem sehr weit verbreiteten Beruf zu einem absoluten Nischenberuf geworden ist innerhalb weniger Jahre. Die Grenzen von Mensch und Technik werden zunehmend verschwimmen. Wir werden also auch erleben, dass Menschen sich Implantate machen. Da ist ja auch unser Freund Elon Musk ganz stark beteiligt, da einen Chip ins Hirn zu implementieren, was ja komischerweise von Menschen gut gefunden wird, die ja bei Corona-Impfstoffen behauptet haben, ja, da will Bill Gates uns ja irgendwelche Chips implementieren. Zweiteres halte ich für Bullshit. Ersteres ist Realität. Da kann man sicher viele Vorteile daraus ziehen. Auch die Verbindung von Biotechnologie und KI in einem menschlichen Körper. Ja, auch die würde dann komplett neue HMI-Lösungen erschaffen. Ja, dieser Chip ist ja dann auch dazu da, Maschinen zu steuern. Es wäre dann ja eine Philosophie, die in die Richtung geht, no HMI is the best HMI, also kein HMI ist das beste HMI. Könnte dann in allerletzter Konsequenz irgendwann dann auch mal das Ende der traditionellen menschlichen Biologie einläuten und im Endeffekt dann dazu führen, dass wir unseren Geist, unsere Gedanken, unsere Spiritualität nicht mehr in biologischen Zellen transportieren, aufbewahren und zum Leben erwecken, sondern auf anorganischen Elementen, wie zum Beispiel Computerchips. Zusammenfassung: Harari zeigt, dass die Beziehung zwischen Mensch und Technologie von einfacher Nutzung am Anfang einfache Werkzeuge in eine komplexe Abhängigkeit geführt hat. Wir sind heute ohne technologische Hilfsmittel absolute Krüppel. Ich formuliere das mal in dieser Härte. Menschliche Technologien haben prinzipiell das Potenzial, das menschliche Leben zu verbessern. Und das ist auch passiert. Wir leben heute besser, länger und gesünder als jemals zuvor in der Menschheitsgeschichte. Wir brauchen im Winter nicht mehr zu frieren, weil wir Heizungssysteme erfunden haben. Wir können mit Menschen am anderen Ende der Welt kommunizieren, weil wir Smartphones erfunden haben. Also Technologie hat immer das Potenzial, das menschliche Leben zu verbessern. Sie birgt aber auch, und da gehe ich auch mit Harari 1:1 zusammen, auch Risiken. Ja, insbesondere dann, wenn die menschliche Autonomie untergraben wird, wenn soziale Ungleichheiten verstärkt werden, wenn Abhängigkeiten geschaffen werden, wenn einige wenige globale Player, die meistens ja heute im Silicon Valley lokalisiert sind, in Zukunft eventuell auch aus China kommen werden, wenn diese wenigen Player unsere gesamte Welt dadurch kontrollieren, dass sie die digitale Welt kontrollieren. Ja, und das hat natürlich dann auch erhebliche Folgen für unsere Gesellschaften und für jeden Einzelnen und jede Einzelne von uns. Ja, und Harari fordert eine bewusste ethische Auseinandersetzung mit technologischen Entwicklungen, um sicherzustellen, dass sie dem Wohl der gesamten Menschheit dienen. Auch hier könnte ich nicht mehr zustimmen. Also könnte ich nicht Dollar zustimmen, kann ich nicht mehr, ja, das ist 100% meine These. Das ist die Herausforderung, die wir haben. Wir werden nicht mehr ohne Technologie leben, außer wir haben wirklich ganz katastrophale Ereignisse. Dass wir quasi in die Steinzeit zurückgeworfen werden, in die Zeit von vor 70.000 Jahren oder von vor 12.000 Jahren. Am Ende des Tages gehe ich aber davon aus, dass die Menschheit ohne Technologie nicht mehr existieren wird. Und es ist gut so, es ist richtig so, und wir werden unser Denken, unser Streben, und dafür stehe ich auch und dafür gehe ich auf Bühnen, dafür schreibe ich Bücher, dafür berate ich meine Klienten, Technologie mit Wert zu versehen. Technologie zu einem echten Wert zu machen, der diese Welt zu einem besseren Ort macht. Ich nehme diese Podcast-Folge wenige Tage vor der Bundestagswahl im Februar 2025 auf. Von daher von mir nochmal die Aufforderung an alle, die ihr mir zuhört, alle meine Hörerinnen und Hörer: Geht wählen. Geht wählen. Wählt, wenn ihr euch nicht sicher seid, das kleinste Übel. Mir bleibt auch nichts anderes übrig. Ich werde wieder mein Kreuzchen da machen, wo ich denke, das ist das kleinste Übel. Ich sehe viele Dinge sehr, sehr kritisch, die gerade im Moment passieren. Und wenn wir nicht wählen gehen, dann verstärken wir die Wahrscheinlichkeit, dass diese unguten Tendenzen dominant werden. Das war es für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-rösker.com, Rösker mit OE und SS, oder unter www.beyond-hmi.de. Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf und bleib gesund.